Arminius war unstreitig der Befreier Germaniens,
schrieb der Römer Tacitus. Und Deutsche, die sich als heldenhafte Nachfahren siegreicher Germanen verstehen wollten und eine Identifikationsfigur suchten, griffen immer wieder gerne auf Arminius zurück. Im 16. Jahrhundert stilisierten ihn Luther und die Reformatoren zum Vorbild im Kampf gegen den Papst in Rom. Da ein deutscher Held einen deutschen Namen braucht, tauften sie ihn kurzerhand in Hermann um.
Hermann. Mann des Heeres.
Die Stilisierung ging weiter. Im 19. Jahrhundert fanden deutsche Patrioten in Hermann ihren Nationalhelden und das Vorbild im Kampf gegen Frankreich. Bis ins 20. Jahrhundert hinein wurde er als germanischer Urahne völkisch aufgerüstet. Aus ihm wurde der Vorkämpfer eines rassisch reinen Volkes mit deutschen Tugenden, deutscher Seele, deutscher Religion und arteigener Kultur.
Jahrfeier der Schlacht am Teutoburger Walde, Detmold im August 1909.
Das Festplakat zeigte einen Germanen mit Rauschebart und Flügelhelm, mit grimmigem Blick, das Schwert in der Hand. Hunderte als Germanen kostümierte Männer mit 200 Pferden zogen durch die kleine Stadt Detmold, um den, so die Veranstalter, Siegeszug der Deutschen darzustellen.
Festlich geschmückte Frauen bringen den Kriegern in irdenen Töpfen und Hörnern Met entgegen. Einige tragen die Waffen der Verwundeten, andere haben den heimgekehrten Gatten neben sich, zu dem der Knabe an der Hand des Vaters stolz emporblickt.
Gefeiert wurde der Sieg einer Schlacht, die damals noch am Teutoburger Wald verortet wurde, im Jahre 9, auch genannt Hermannsschlacht, weil der Führer der siegreichen Germanen, Arminius, zum deutschen Nationalhelden gemacht worden war. Es gab Stände mit Bier und Bratwürstchen, Kaffee und Kuchen, verkauft wurde vaterländische Literatur, Hermann-Figürchen und allerlei Germanen-Devotionalien. Ein nationales Volksfest zum Jubiläum eines der, wie es hieß,
größten Ereignisse unserer Geschichte, wenn nicht gar das größte schlechtweg.
Nationalisten der Stunde behaupteten,
kein Zweifel, indem Arminius das römische Heer vernichtete, hat er unsere Nationalität gerettet. Dass wir noch Deutsche sind, verdanken wir ihm.
Sonst wären wir romanisiert worden, hätten keine eigene Sprache, keine wesensgemäße Kultur, kein reines germanisches Blut, keine deutschen Tugenden, sonst gäbe es uns nicht, das deutsche Volk. Diese Thesen wurden 1909 in vielen Büchern, Zeitschriften und Zeitungen verbreitet.
Es ist einmal interessant, dass die Feiern zur 1900-Jahrfeier der Varusschlacht im Wesentlichen ein publizistisches Ereignis war. Es gibt eine ganze Reihe von Monographien, die dazu erschienen sind.
Uwe Puschner ist Historiker an der FU Berlin, Fachmann für völkisch-nationalistische Bewegungen.
Es gibt eine Menge von Zeitungsartikeln, Zeitschriftenartikeln, ähnlich wie das seit letztem Jahr jetzt auch wieder im Gange ist. Es gab aber nur eine Hauptfeier und die fand in Detmold statt, also beim sogenannten Hermannsdenkmal.
2009. 2000 Jahre Varusschlacht.
Auch im Jahr 2009 begeht man feierlich das Jubiläum des glorreichen Sieges der Truppen unter Hermann, den man heute lieber wieder Arminius nennt. Heute beschränken sich die Veranstalter nicht auf eine Hauptfeier, es gibt gleich mehrere. Und die Feierlichkeiten erstrecken sich auch nicht über eine Woche, sondern sie ziehen sich hin über das ganze Jahr.
Imperium, Konflikt, Mythos. Vier prominente Personen haben die Schirmherrschaft für dieses Ausstellungsprojekt übernommen.
Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Präsident des Europäischen Parlaments Hans-Gerd Pöttering und gleich zwei Landesherren, die Ministerpräsidenten Wulff und Rüttgers. Wieder treten als Germanen und Römer verkleidete Darsteller auf und mimen am neuen Originalschauplatz die Schlacht, in Kalkriese, nahe Osnabrück. Ein wenig Distanz zur alten Feiertradition muss sein. Heute heißt sie nicht mehr Hermannsschlacht, sondern nach dem unterlegenen römischen Feldherrn Varusschlacht. Es wird wie vor 100 Jahren in Detmold Bier und Bratwürstchen geben, heute sicher auch Pizza und Cola. Im Shop des neuen Museums in Kalkriese werden bereits T-Shirts und Käppis mit der Aufschrift Varusschlacht verkauft, dazu die neueste Literatur, mit Titeln, die diese Bücher auch vor 100 Jahren hätten haben können.
Der Tag, an dem Deutschland entstand.
Der Sturz des römischen Adlers.
Wendepunkt der Geschichte.
Bei unseren Forschungen ist uns aufgefallen, dass wir immer, wenn wir in die Öffentlichkeit gehen, insbesondere in eine breite Gesellschaft, dass dort Denkmuster auftauchen, wo wir überrascht sind, dass die heute noch aktuell sind, wo wir annahmen, dass die mit dem Nationalsozialismus spätestens untergegangen sind.
Die Initialzündung bildeten die Texte von Tacitus. Das einzig erhaltene Skript seiner Annalen, hier rühmte Tacitus Arminius als Befreier Germaniens, stöberte 1507 ein sogenannter Handschriftenjäger in einer heruntergekommenen Klosterbibliothek an der Weser auf, ließ es mitgehen und verkaufte es in Rom. Hier wurden die Annalen gedruckt, zusammen mit der Germania des Tacitus.
Die Germanen sind eingeboren und gar nicht durch Einwanderung und Aufnahme anderer Stämme vermischt.
Das schrieb der Römer Tacitus in seiner Germania.
Wilde blaue Augen, rötliches Haar, große tüchtige Leiber.
Das lasen die deutschen Humanisten und Reformatoren.
Ein eigentümliches, unvermischtes und nur sich selbst ähnliches Volk.
Tacitus Germania war eine Tendenzschrift, die die Germanen zu edlen Wilden stilisierte, um sie den dekadenten Römern als Spiegel vorzuhalten. Deutsche Nationalisten interessierte dieses Motiv noch nie. Tacitus lieferte ihnen den Mythos, sie würden von den heldenhaften Siegern über Rom abstammen, hätten unvermischtes Blut, eine originäre Kultur und arteigene Tugenden.
Eine absolute Reaktion auf die wahnsinnige Arroganz der italienischen Humanisten, die natürlich sich immer als die Nachfahren der Römer gesehen haben und natürlich dann die Barbarenkarte immer zu den anderen rübergespielt haben.
Meint der Historiker Ralf-Peter Mertin.
Im 19. Jahrhundert geht es natürlich darum, dass man sich erstmal gegen die Franzosen definiert. Die Franzosen haben da eine ähnliche Funktion wie die Römer.
Heinrich von Kleist schreibt sein als Kriegshetze lesbares Drama Hermannsschlacht gegen Napoleon und die Franzosen. Fichte und andere glauben dieser Schlacht die Reinheit der deutschen Sprache zu verdanken.
In dieser Reinheit kann sie erst so richtig zur Philosophiesprache werden, denn nur die deutsche Sprache als die einzige rein gebliebene Sprache ist überhaupt in der Lage, einen bestimmten Erkenntnisprozess zu befördern. Und das ist eine unglaubliche Aufwertung dieser Sprache und natürlich also auch dieser Nation, die diese Sprache spricht.
Die deutschen Dichter und Denker pflegten Ursprungs-, Entstehungs- und Reinheitsideologien, die dem Überlegenheitsgedanken die notwendige dichterische Weihe gaben. Und einige Romantiker konstruierten die deutsche Nation als ethnisch reine Volksgemeinschaft.
Als eine große, allumfassende Familie, wo mehrere Familien und Stämme zu einem gemeinschaftlichen Ganzen verbunden sind.
Und diese Familie benötigte einen symbolischen Stammvater. Hermann war es. Nach dem Sieg über die Franzosen 1870-71 und der Reichsgründung errichtete man ein gewaltiges Denkmal in der Nähe Detmolds. 1875 wurde es eingeweiht, im Beisein des deutschen Kaisers. Die Firma Krupp sponserte das 60 Kilo schwere Schwert mit den Aufschriften
»Deutsche Einheit, meine Stärke. Meine Stärke, Deutschlands Macht.«
Kaiser Wilhelm wird als Nachfahre Hermanns stilisiert und die Deutschen als Nachfahren der Germanen. Und der Festredner betont, sie seien
nicht nur ein Volk der Dichter und Denker, sondern nun auch wehrbereit und waffengewaltig.
Die germanische Mythologie oder die Germanideologie, das ist neben dem Rassismus, neben der Rassenideologie ein zentraler Pfeiler des völkischen Denkens überhaupt.
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts verbreiteten sich die rassistischen Ideologien und propagierten die Ungleichheit der Rassen und die Überlegenheit der nordischen und germanischen Rasse.
Am Beginn der antisemitischen Bewegung in den späten 1870er Jahren war dieser Arminius-Kult bzw. war diese Germanen-Ideologie doch in hohem Maße auch antisemitisch aufgeladen. Es gibt etwa ein antisemitisches Pamphlet, was auf seinem Titelblatt ein jüdisches Stereotypfigur zeigt, das auf dem Sockel des Hermannsdenkmals steht, Und Hermann ist von diesem Denkmal gestützt und liegt klagend unterhalb des Denkmals.
Der Reinheitskult, reine Sprache, reine Kultur, reine Rasse, wird zum Merkmal des Völkischen. Völkisch, der Begriff selbst ist bereinigt. Er ist die Übersetzung des aus dem Lateinischen kommenden Wortes national. Und Hermann wird benutzt für diese deutsche Reinheit und Einheit. Juden gehören nicht dazu.
Zurück zu den heidnischen Germanen durch Reinigung des Volkskörpers von artfremden Menschen und eine Reinigung der Volksseele von artfremder Religion und Kultur.
So der völkische Denker Julius Langbehn. Ein anderer, Arthur Dinter.
Die Rasse ist, nebst meiner Religion, das höchste und heiligste, was ich besitze. Ja, meine Religion besitze ich nur durch meine Rasse.
Man bleibt beim Christentum, ist aber gezwungen, dann natürlich aufgrund der Rassen- und Germanideologie das Christentum zu arisieren, zu germanisieren.
Jesus kreiert man neu als irgendwie deutschen Mann und Nichtjuden. Und die Menschheit, so eine bis heute in völkischen Kreisen populäre Theorie, stamme aus dem Norden und habe rein und am höchsten stehend der gesamten Menschheit die Kultur gebracht.
Eine neue Theorie, die Exzeptentrione-Lux-Theorie, das Licht kommt aus dem Norden.
Derart ideologisch aufgerüstet feierten die Völkischen 1909 ihren Hermann, zogen 1914 in den Krieg gegen den Erzfeind Frankreich. Nach dem Krieg trafen sich völkisch-nationalistische Kreise gelegentlich am Hermannsdenkmal, unter ihnen auch Hitler. Ins Gästebuch des nahegelegenen Restaurants schrieb er:
Keiner rät vom alten Recken der Vergangenheit, der nicht die Pflicht zu gleichem Wirken für die Zukunft in sich fühlt.
Ansonsten versuchte sich Hitler von völkischen Germanenkulten abzusetzen. 1934 behauptete er in einer Rede,
dass die Germanen schon 1000 Jahre bevor Rom gegründet wurde, einen kulturellen Höchststand erlebt haben.
Eine durch nichts zu belegende Aussage, die auch heute noch zu hören ist. Hitler überließ die Germanen lieber der SS. Sein Chefideologe Alfred Rosenberg warnte jedoch vor einer Missachtung
deutscher Vergangenheit und germanischer Kultur
und sah eine
neue Ahnenreihe entstehen, die von Armin dem Cherusker bis zu Adolf Hitler führt.
Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus wurde es still um Hermann. Als Archäologen dann in den 90er Jahren in Kalkriese den nach heutigem Wissensstand wahrscheinlichen Ort der Schlacht entdeckten, entstand ein Museum. Aber der deutsche Hermann wurde weitgehend entsorgt. Die Hermannsschlacht, alias Schlacht am Teutoburger Wald, wurde zur Varusschlacht.
Hermann, du deutscher Freiheitsheld.
Retter der deutschen Sprache.
Des reinen deutschen Blutes.
Unsere Ahnen, die Germanen.
Im öffentlichen Bewusstsein ist weiterhin es augenscheinlich so, dass man sich von dort eine Kontinuität bis in die Gegenwart der deutschen Geschichte sieht. Anders wäre es auch nicht zu erklären, dass in diesem Jahr so intensiv, und das ist im letzten Jahr schon losgegangen, nach Arminius gefragt wird. Das ist Potenzial in der Gesellschaft vorhanden, dass diese Kontinuitäten noch denkt. Und heute ist man dabei, von wissenschaftlicher Seite das zu dekonstruieren, zu relativieren. Aber diese Legenden, diese Mythen scheinen in der Gesellschaft nicht ausrottbar zu sein.
So tat es unsere Ahnen und wir tun's auch. So war's den Germanen seit alters Grauen.